Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Niedersachsen war zuletzt leicht rückläufig, liegt aber weiterhin mehr als 10% über dem 10-Jahres-Durchschnitt. Und zur Einordnung, diese Zahlen betreffen das Jahr 2023, in dem keinerlei Wahlen stattfanden. Im letzten Jahr sind rechtsradikal motivierte Straftaten zur größten Untergruppe von Extremismus geworden. Besonders besorgniserregend ist der massive Anstieg antisemitisch geprägter Straftaten nach dem feigen Terrorangriff der Hamas im letzten Herbst. Rechtsradikale sind laut Statistik zudem sehr internetaffin. Gut die Hälfte der Hasskriminalität ist im Netz ist rechtsradikal motiviert. Es wird oft gesagt, die AfD sei den anderen Parteien im Internet voraus. Die Kriminalitätsstatistik mag zumindest andeuten, dass da etwas Wahres dran sein könnte. Besonders bedrohlich wird es jedoch, wenn Extremismus in Gewalt umschlägt, wie zuletzt gegenüber Wahlkämpfern. Und hier ist jede Tat eine zu viel. Dagegen vorgehen. Jede Form von Extremismus ist zu verurteilen. Wir möchten weder linksradikale, chaotische Steinewerfer noch Forderungen nach einem islamischen Kalifatstaat. Vor allem aber wollen wir angesichts unserer deutschen Geschichte weder antisemitischen Hass noch andere rechtsradikale Aktivitäten bei uns dulden. Seit ich vor 20 Jahren das erste Mal an einem Wahlkampfstand war, habe ich unterschiedlichste Diskussionen erlebt. Manchmal waren die Leute auch aufgebracht und verärgert. Das ist völlig in Ordnung. Aber es blieb immer bei verbalen Auseinandersetzungen und ein gewisser Grundrespekt voreinander war in der Regel vorhanden. Erfreulicherweise habe ich nie Gewalt erleben müssen. Wenn Gewalt ins Spiel kommt, verlassen wir die Demokratie, den Meinungsaustausch und den Rechtsstaat. In allen bekannten Fällen ist dies aufs Schärfste zu verurteilen. Doch wir müssen auch die Ursachen betrachten. Warum radikalisieren sich Menschen und werden sogar gewalttätig? Es reicht ja nicht einfach plump zu sagen, wir sind alle gegen Rechtsradikale. Diese Menschen geraten ja auf diesen Weg, weil sie vielleicht wenig Perspektive in ihrem Leben sehen, Angst vor der Zukunft haben oder sich nicht als Teil der Gemeinschaft fühlen und sich daher mit einer anderen gefährlichen Gemeinschaft solidarisieren. Die CDU hat zu Europa Freiheit und Wohlstand plakatiert. Und ein bisschen Diskussion sei in der Sache auch zwischen unseren geeinten Parteien in der Demokratie erlaubt. Denn von der Ampelkoalition in Berlin höre ich wenig zu diesen Themen. In Ostdeutschland sind die Regierungsparteien nahezu verschwunden. Manche behaupten, die Brandmauer gegen Rechtsradikale verlaufe links der CDU. In Sachsen und Sachsen-Anhalt kann man froh sein, dass es mit der CDU noch eine demokratische Volkspartei mit erheblichem Zulauf gibt, die Front gegen die AfD hält. Während die Brandmauer der Ampelparteien im Osten kaum geeignet ist, um noch einen Feldheimster aufzuhalten. Die demokratische Mauer sollte nach meiner Auffassung nicht möglichst weit links, sondern möglichst stabil sein. Beim Thema Sicherheit haben wir eine Innenministerin, die kaum auffällt, seit sie die Landtagswahl für die SPD in Hessen vergeigt hat. Und der Osnabrücker, der in Umfragen als beliebtester Politiker in Deutschland dasteht, wird vom Bundeskanzler persönlich in der äußeren Sicherheit eingebremst. Eine klare Haltung zur inneren Sicherheit, ein Bekenntnis zu Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften, ein klares Bekenntnis zum Prinzip Opferschutz vor Täterschutz vermisse ich manchmal von der Bundesregierung. Und auch in Osnabrück würde ich mir deutliche Klarheit wünschen. Aber wir kommen ja gleich bei den nächsten Anträgen noch zum Thema Sicherheit für Neumarkt und Johannesstraße. Beim Thema Freiheit und Wohlstand ist das Ergebnis ebenfalls ernüchternd. Die Arbeit der Bundesregierung beschränkt sich doch im Wesentlichen darauf, dass die Grünen versuchen, die Freiheit und Eigenverantwortung ökologisch mit Heizungsgesetzen und Ähnlichem einzuschränken. Die SPD möchte soziale Maßnahmen umsetzen, die die Schere zwischen Arbeit und Nichtarbeit immer weiter verschwimmen lassen. Und die FDP blockiert hin und wieder das eine oder andere. Am Ende kommen leider meist Lösungen heraus, die alles bürokratischer und teurer machen. Auch in Osnabrück könnten wir bei Freiheitseinschränkungen durch Bürokratie etwas abrüsten. Nehmen wir das Beispiel Wohnungsbau. Wir hatten viel Austausch, Bürgergipfel und so weiter. Wir haben einzig befristet mal die Infrastrukturabgabe für soziale Einrichtungen kurzzeitig ausgesetzt und mussten kürzlich wieder um ein paar Monate Befreiung verhandeln. Doch es bleibt, dass wir keine neuen Baugebiete mehr beschließen, die Vergabekriterien maximal kompliziert sind und wir bei den ökologischen Baukriterien immer noch eins draufsetzen. Hauptsache, die Häuser sehen alle gleich aus, damit wir keine vermeintlichen Wildschweine haben. Am Ende kann sich der Normalverdiener in Osnabrück kein Haus mehr leisten. Das sorgt für Enttäuschung, die auch das Potenzial für Radikalisierung birgt. Hier fehlt es an Freiheit, aber auch am Wohlstandsversprechen. Man darf Osnabrück nicht schlecht reden und die AfD hat hier bei den Europawahlen nicht einmal halb so gut abgeschnitten wie im Bundesdurchschnitt.
Ich möchte morgen bitte ein bisschen mehr Ruhe bitten.
Zusammenhalt der demokratischen Parteien und Stadtratsfraktionen ist hier trotz unterschiedlicher Auffassungen zu einzelnen Sachthemen sehr hoch. Dieser Antrag bringt das erneut zum Ausdruck. Wir stehen an einem Punkt, an dem wir aber auch Entscheidungen im Stadtrat als Richtungsentscheidung wahrnehmen müssen. Und wir müssen gucken, ob wir alle Menschen mitnehmen, um ihnen Wohlstand, Sicherheit und Freiheit zu garantieren. Kommt man mit dem Auto zukünftig gut nach Osnabrück, findet man eine gute Wohnung zu bezahlbaren Mieten oder zu einem bezahlbaren Kaufpreis, stecken wir immer mehr Geld in Projekte für sehr wenige Leute, wie zum Beispiel die Kunsthalle, kriegen wir Kriminalitätsschwerpunkte in Osnabrück gut eingedämmt. Das sind wichtige Weichenstellungen, damit Radikale und Extreme in Osnabrück klein bleiben. Ein klares Bekenntnis gegen Extremismus und gegen politisch motivierte Gewalt ist wichtig. Gute politische Menschen sind jedoch entscheidend. So können wir den Rechtsextremen wirklich die Räume nehmen und ihnen am Ende sogar den Boden unter den Füßen wegziehen. Die CDU-Fraktion steht bereit, dass wir weiterhin gemeinsam anpacken für eine starke demokratische Perspektive in Osnabrück.
Herr Dr. Thiele.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Ratsvorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ein bisschen irritiert. Dieser Wortbeitrag, den fand ich ziemlich überflüssig. Das kann man an einer anderen Stelle machen, wenn man meint, das machen zu müssen. Ich glaube aber, dass irgendwie nicht erkannt worden ist, dass wir auch in echt schwierigen Zeiten sind. Die Zeiten sind nicht so, dass wir das Füllhorn des Staates noch weiter ausbreiten können. Aber gut, das muss Herr Keite vielleicht dann noch mal in einer anderen Diskussion, möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ich finde es einfach ziemlich daneben, um es einfach zu sagen. Aber Herr Gardner, ich möchte etwas zu Ihnen sagen. Ich wundere mich, wenn Sie sagen, wenn Kritik kommt, ist das rechtsextrem. Ich habe Herrn nicht als rechtsextrem bezeichnet, würde ich auch nicht. Und ich kenne Sie nicht gut genug, dass ich behaupten kann, Sie sind das oder Sie sind das nicht. Bloß wenn Sie sich nicht distanzieren von den Leuten, die offensichtlich rechtsextreme Gedankengut in der eigenen Partei verteilen, dann weiß ich nicht, dann sind Sie auf dem falschen Trip, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich meine das sehr versöhnlich, weil ich kenne viele Leute, die auch so gedankenmäßig vielleicht eher in dieser Richtung sind. Ich habe mal vor, was war das, in 10 Jahren oder so, habe ich mal dummerweise oder glücklicherweise Herrn Gauland kennengelernt, um gleich zu wissen, wes Geistes Kind er ist, und habe dabei feststellen können, auch da wurden schon deutsch-nationale Diskussionen und entechambriert nach dem Motto, macht doch bei uns mit. Ich habe gesagt, nein, wir sind Europa. Und Europa ist ein Vielvölkerstaat und wir sind ein Staat, der auch auf Zuwanderung ausgebaut ist. Das hat die CDU zwar immer abgelehnt früher, deswegen haben wir teilweise jetzt heute auch ein Problem. Das sage ich auch mal ganz klar an der Stelle. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, Sie sind garantiert in allen demokratischen Parteien gerne willkommen. Bloß distanzieren Sie sich von diesen Leuten. Danke.
Herr Panzer.
Werter Bürgermeister Görtemöller, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, ach, Frau Oberbürgermeister ist doch da. Herr Gader, 25.000 Osnabrücker, viele Akteure der Stadtgesellschaft haben im Frühjahr diesen Jahres im Schlossgarten gezeigt, was sie von ihren Parolen halten. Nun haben wir die Problembeschreibung in aller Ausführlichkeit gehabt. Und ich nehme mal zum Anlass, was Herr Keite gesagt hat, um für mich selber zu sprechen. Was kann ich tun als Ratsmitglied der Friedensstadt Osnabrück, um quasi selbstkritisch zu sein, was wir halt nicht schaffen im Moment, die breite Bevölkerung zu erreichen, die 7 oder 8, die sich im Stich gelassen fühlen, mitzunehmen. Selbstkritisch zu sein mit dem, was wir, Jens Meyer hat es eben Blase genannt, was wir hier tun, was wir hier sagen und wie wir das wieder in die Mitte der Gesellschaft bringen. Wir müssen mehr tun und wir müssen diese Blase durchdringen, damit Politik wieder zurückkehrt an die Tische zu Hause und dort besprochen wird. Wir müssen politische Argumente jeden Tag in die Mitte der Gesellschaft tragen. Politische Themen müssen wieder stärker auf der Straße besprochen werden können, aber auch in den Betrieben, das sage ich als aktiver Betriebsrat. Wir müssen Politik wieder besser erklären, Meinungen zulassen, Vor- und Nachteile aufzeigen und deutlich machen, wenn wir Kompromisse geschaffen haben. Das ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern das ist harte Arbeit, so wie wir das in den Haushaltsberatungen zum Beispiel immer wieder beweisen, wo wir Stunden kämpfen für jeden Euro, um diese Stadtgesellschaft voranzubringen.
Herr Panzer, Sie müssen zum Ende kommen, bitte.
Zu Herrn Keite. Nicht verallgemeinern, nicht banalisieren, nicht Dinge vermischen, die nichts miteinander zu tun haben, nicht in Rechthaberei verfallen. Wenn man zum Beispiel Begriffe verallgemeinert benutzt wie die Ampel, eine verständliche Sprache nutzen und bereit sein, ich bin sofort fertig, immer wieder von Neuem zu erklären und unsere Demokratie zu verteidigen. Danke.
Herr Dr. Gers.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, wir stehen hier in einer Zeit durchaus unter Druck. Wir stellen fest, dass es sowas wie Klimawandel gibt, was uns viel abfordern wird. Wir sehen, dass Teile in der Gesellschaft ärmer werden, dass wir damit rechnen müssen, dass wir in der nächsten Generation etwa die Hälfte der Bevölkerung haben werden, die nicht mehr den Lebensstandard haben werden, den wir jetzt haben. Damit müssen wir umgehen. Das erzeugt Druck in der Gesellschaft, das ist völlig klar. Die Frage ist doch jetzt nur, wie gehen wir denn damit um? Und da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder ich handle konfrontativ, das heißt, ich suche mir Gruppen, die daran schuld sind, auf die ich dann mit dem Finger zeigen kann und die ich dann womöglich loswerden will oder, eben remigrieren, wie das dann so schön heißt. Oder wir verhalten uns kooperativ. Das heißt, wir erkennen, dass es ein Problem ist, das wir wirklich nur gemeinsam in den Griff kriegen können und das dann auch machen. Und deshalb müssen wir uns überlegen, ganz genau, wie wir weiter vorgehen. Wir müssen, hier steht viel auf dem Spiel. Unsere Demokratie steht in Gefahr in dem Moment, wo es immer mehr Leute gibt, die an dieser Kooperation nicht mehr bereit sind, mitzuwirken. Und dann wird es irgendwann schwierig, dann kommen wir an einen Kipppunkt. Und dann wissen wir nicht, ob wir noch zurückkommen und unser Gemeinwesen, so wie wir es kennen, als vergleichsweise friedlich, als Rechtsstaat, ob wir das noch sichern können. Wir haben hier in der deutschen Geschichte ja nun wirklich mehrere Beispiele dafür, wie das daneben gegangen ist. Wir sollten damit wirklich vorsichtig umgehen mit solchen Entwicklungen und aufpassen, dass, was wir tun. Und da kann ich nur sagen, es ist an der Zeit. Unsere Demokratie muss jetzt verteidigt werden. Wir haben es in deutscher Geschichte an mehreren Stellen nicht geschafft, das hinzukriegen. Jetzt müssen wir es wirklich packen, weil jetzt kommen noch äußere Bedrohungen dazu und es wird schwieriger. Wenn wir jetzt nicht kooperativ arbeiten, wann denn dann? Dankeschön.
Herr Mirke, Sie haben noch 30 Sekunden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fasse ich mich kurz. Ich war interessiert, wie dieser Antrag, den wir jetzt mit einem Änderungsantrag entsprechend verändert haben, begründet wird. Denn dort steht, es wird eine mündliche Begründung geben. Und den Spruch, den möchte ich jetzt loswerden. Wenn mir jemand in diesem Hause hier vorwirft, ich würde die Gesellschaft spalten, wie das eben gerade von dem Herrn Gartner nochmal explizit genannt worden ist, dann ist das ein Ausdruck dessen genau, was nämlich die Gesellschaft spaltet. Verallgemeinerung in Richtung derer, die tatsächlich dafür arbeiten, die Demokratie hochzuhalten. Und solche Art von Vorwürfen will ich mir hier von Ihnen in keinster Weise gesagt bekommen. Ich will hoffen, dass ich die 30 Sekunden damit zielgerichtet aussprechen konnte. Es kann aber auch nicht sein, dass in der Öffentlichkeit es auf einmal schick ist, dass dann an welchem Ort auch immer auf einmal gegrölt wird, Ausländer raus. Das sind Sachen, wo wir auch als Vorbilder dann in den Familien überall entsprechend auftreten müssen. Und wenn demnächst mal wieder so etwas sein sollte, möchte ich alle dazu bitten, entsprechend das Wort zu erheben und solchen Gröler, muss man sagen, nicht dann letztendlich noch das Feld überlassen. Denn das führt nämlich dazu, dass eine Verallgemeinerung stattfindet, dass man glaubt, man könnte das ja tun, egal ob auf dem Fußballplatz, auf dem Schützenfest, wo auch immer. Schönen Dank.
So, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen, dann haben wir zum Abschluss nochmal unsere Oberbürgermeisterin. Ich vergesse dich doch nicht.
Sehr Dank, dass du mich nicht vergisst. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Ratskollegen und Ratskollegen, diese Debatte hier zu dem Antrag und dem einhelligen Änderungsantrag der breiten Mehrheit dieses Rates zeigt das, was sich in der Aktuellen Stunde schon gezeigt hat. Man kann sich politisch auseinandersetzen, man kann unterschiedlicher Meinung sein und das immer von Toleranz und Respekt geprägt. Das haben Sie gerade bewiesen. Ich habe lange überlegt, ob ich mich zu diesem Antrag zu Wort melde. Und ich tue das tatsächlich, weil es zu diesem, was ich gerade gesagt habe, eine einzige Ausnahme gegeben hat. Die Wortmeldung von Herrn Gader. Und Herr Gader, ich habe wirklich lange mit mir gehadert, ob ich das hier thematisiere. Aber das, was Sie hier gerade getan haben, kann ich als Repräsentantin dieser Stadt so nicht stehen lassen. Und ich bin sehr froh, dass Sigi Mirke, glaube ich, den größten Applaus in seiner ganzen Ratskarriere bekommen hat, den er hier im Rat von Ihnen bisher bekommen hat. Wenn Sie, lieber Herr Gader, dem Rat vorwerfen, beziehungsweise auffordern, aufzuhören, die Gesellschaft zu spalten, dann muss ich Ihnen leider entgegenhalten, die Sie zumindest, ist uns nichts anders bekannt, einer Partei angehören, die genau dieses tut. In dieser Stadt leben 170.000 Menschen. 170.000 Menschen. Davon sind alleine 60.000 Migrantinnen und Migranten aus über 150 Nationen. Und wenn Sie einer Partei angehören, wo einzelne Vertreter von Remigration sprechen, sich davon hier zu keinem Zeitpunkt distanziert haben oder ihre Parteimitgliedschaft aufgegeben hat, dann fordere ich Sie auf, nehmen Sie das, was Sie diesem Rat gerade entgegengehalten hat, gefälligst zurück. Darüber hinaus... Darüber hinaus ist genau dieser lapidare Spruch, den Sie eben mal so nonchalant rausgehauen hatten, ich zitiere, ist der Bürger unbequem, ist er nicht gleich rechtsextrem, das einem ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, der in seiner Freizeit sich genau mit diesen Bürgerinnen und Bürgern auseinandersetzt, um Mehrheiten wirbt, um Verständnis wirbt, sich Kritik aussetzt auf der Straße, ich nenne mal so etwas wie Monsterparkhaus, ja, sich mit diesen Menschen auseinandersetzt, denen vorzuhalten, wenn man nicht ihrer Meinung ist, sie als rechtsextrem zu titulieren, das ist eine bodenlose Unverschämtheit und auch das haben Sie zurückzunehmen. Herzlichen Dank.
Das war jetzt noch ein bisschen mehr Applaus als bei Sigi Merkel. So, meine Damen und Herren, jetzt sehe ich aber keine weiteren Wortmeldungen und lasse abstimmen, wobei der Änderungsantrag der weiterführende ist. Und somit möchte ich über diesen Änderungsantrag als erstes abstimmen lassen. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, eine Gegenstimme, Enthaltungen, keine. Somit ist der mehrheitlich angenommen. Ich danke Ihnen und wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 5.2, Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber, Antrag der CDU-Fraktion. Auch hier gibt es einen Änderungsantrag von der Gruppe Grüne SPD Volt. Gibt es Wortmeldungen dazu? Der Änderungsantrag ist von dir, Anke, genau, dann fangen wir mal an.
Nee. Nix, erstmal Antragsteller. So geht's ja nicht.
Ach, Schande.
Ja.
Also sauber bleiben, dann Herr Dr. Brick, bitte.
Ich würde natürlich der Dame, Frau Jakobsen, gerne den Vortritt lassen, aber die Geschäftsordnung lässt das nicht zu. Ja. Frau Oberbürgermeisterin, Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben diesen Antrag gestellt, weil nach geltendem Recht solche Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz so weit wie möglich zur Verfügung gestellt werden sollen. Wir bewegen uns also ganz einfach auf dem Boden eines geltenden Gesetzes. Ich möchte für diesen Antrag 4 Vorteile benennen, die eintreten würden, wenn man ihm zustimmen würde. Diese 4 Vorteile sind: erstens, es werden zusätzliche gemeinnützige Tätigkeiten in unserer Stadt geleistet, bei der Tafel, bei den Friedhöfen, in der Pflege, in der Sauberkeit der Stadt, wo auch immer. Wir haben also einen gemeinnützigen Mehrwert. Zweitens, Asylbewerber können bis zur Erteilung von Arbeitsgenehmigungen schon einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen. So werden Langeweile und Frust entgegengewirkt. Drittens, Asylbewerber haben bei gemeinnütziger Tätigkeit Kontakt mit ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen, können somit ihre kommunikative, ihre sprachliche Kompetenz verbessern und erhöhen so, wenn sie denn Arbeitsgenehmigung bekommen, ihre Chancen am Arbeitsmarkt. Und viertens, Deutsche, die mit ihren Steuergeldern für die Asylbewerber aufkommen, entwickeln eine höhere Akzeptanz, wenn sie sehen, dass Asylbewerber gemeinnützige Arbeit leisten. Das ist also ein ganz einfacher Antrag zur Optimierung der Situation beim Thema Migration, Asylbewerber. Und ich muss schon sagen, ich bin nicht nur erstaunt, ich bin regelrecht entsetzt über Ihren Änderungsantrag. Dieser Änderungsantrag entspricht nicht dem Geiste des Gesetzes. Er ist offen gesagt Murks. Wir haben eben schon diskutiert über das, was sich in unserer Gesellschaft tut und über Ursachen dafür. Dass Sie diesen Änderungsantrag stellen, 2 Tage nach der Europawahl, wo Sie selber drastische Verluste erlitten haben und die AfD in ganz Ostdeutschland die führende Partei geworden ist und auch bei uns aus einer Randbewegung jetzt zu einer stärkeren Partei geworden ist, obwohl wir uns immun glaubten, da kann ich nur sagen, da haben Sie nichts verstanden. Und die 13 oder 12%, die Sie am Sonntag bekommen haben, da möchte ich Ihnen voraussagen, das werden mit dieser Mentalität und solchen Änderungsanträgen werden Sie noch weiter absacken, weil Sie gegen die Meinung und den Willen der Mehrheit des Volkes handeln. Sie haben den Schuss vom Sonntag immer noch nicht gehört. Wir brauchen Problemlösungen. Und dies ist jetzt kein großer Wurf, aber er ist immerhin ein Beitrag unter vielen, der die Akzeptanz unserer Politik verbessern könnte. Und ich sage Ihnen, wir müssen die Probleme lösen, um Wähler zurückzugewinnen und weil es in der Sache her auch richtig ist. Ihr Änderungsantrag, ich sagte schon, entspricht nicht dem Geist des Asylbewerberleistungsgesetzes. Ich will es an einer Stelle mal exemplarisch deutlich machen. Alles, was Sie hier fordern, ist, möglichst zu verhindern, dass Asylbewerber in gemeinnützige Tätigkeit kommen. Nehmen Sie mal den Punkt B. Die AGH-Maßnahme ist verbunden mit einer Perspektive für ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Die Rechtslage ist eindeutig so, dass gemeinnützige Tätigkeiten bei staatlichen, kommunalen oder gemeinnützigen Trägern nur dann zur Verfügung gestellt werden dürfen, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde. So das Gesetz. Das heißt, wenn ein gemeinnütziger Träger oder der OSB oder wer auch immer einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag oder Arbeitsplatz sozusagen in der Hinterhand hätte, der dürfte überhaupt keinen Asylbewerber beschäftigen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern dann müsste er einen, der Arbeitsgenehmigung hat, beschäftigen. Und wir sehen schon an diesem einen Beispiel, hier wird krampfhaft versucht, das, was geltendes Recht ist, so mit Konditionen, Auflagen, Behinderungen zu versehen, dass auf jeden Fall kein zusätzlicher Asylbewerber in gemeinnützige Tätigkeit kommt. Und diese Einstellung, das sage ich Ihnen in aller Deutlichkeit, wird weiter daran arbeiten, dass wir Zustimmung in der Gesellschaft verlieren, und wir sollten lieber gemeinsam dafür arbeiten, dass die Akzeptanz für unsere demokratische Politik wächst und gestärkt wird.
Frau Jakobsen.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren. Wir sind uns immerhin darin einig, dass wir sagen, Arbeit ist die beste Form der Integration und bedeutet Teilhabe. Aber wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen, die bei uns Asyl beantragt haben, schnellstmöglichst in reguläre Arbeit kommen. Denn Arbeitsgelegenheiten, wie die CDU sie ausweiten will, sind wenig zielführend, und das ist alles gar nicht so einfach, wie ich im Weiteren ausführen werde. Aber mit Blick auf gewisse Debatten, auch wo es um Arbeitspflicht geht, wie das hier auch angeklungen ist, wird das fast gefährlich populistisch. Sehr geehrte Damen und Herren, die weitaus überwiegende Zahl von Asylbewerberinnen will arbeiten, vor allem in ihren erlernten Berufen, nämlich um sich selber zu finanzieren und nicht unabhängig zu sein von Sozialleistungen. Sie wollen ihre Familien unterstützen in Osnabrück und teilweise auch im Ausland. Ich könnte Ihnen viele Geschichten erzählen und von Schicksalen erzählen. Natürlich sind geringe Sprachkenntnisse eine Herausforderung, aber das größte Hindernis für die Arbeitsaufnahme sind Arbeitsverbote, lange Anerkennungsverfahren und bürokratische Hürden, überbordende Bürokratie und viel zu lange Prozesse bei der Ausländerbehörde zum Beispiel verhindern oft, dass die Menschen Arbeit aufnehmen können. Denn alle Asylbewerberinnen müssen vor einer Arbeitsaufnahme eine Genehmigung der Ausländerbehörde einholen. Und das dauert dann 6 bis 8 Wochen in der Regel, bis eine Antwort kommt, und oft kommt auch keine Antwort. Diese Prozesse müssen schneller werden. Davon werden alle profitieren, vor allen Dingen auch die Arbeitgeber und auch unsere Wirtschaft. Und deshalb ist es zum Beispiel richtig, dass die Bundesregierung mit dem Jobturbo Maßnahmen ergreift, um Geflüchtete mit einer engen Betreuung schneller in Arbeit zu bringen. Und wir vor Ort wollen schneller werden. Und hier setzt unser Änderungsantrag an. Wir wollen, dass die Ausländerbehörde mit der Agentur für Arbeit eine Beschleunigung der Prozesse vereinbart, um Arbeitsgenehmigungen schneller zu erteilen und um diese Menschen schneller in reguläre Arbeit zu bringen. Denn es ist ja absurd, dass Menschen, deren Eintritt in reguläre Arbeit mindestens verzögert, wenn nicht verhindert wird, stattdessen in Arbeitsgelegenheiten gesteckt werden sollen. Ich möchte bestreiten, dass das Instrument der AGH einer Integration in den Arbeitsmarkt förderlich ist, was Sie formuliert haben. Diese bieten überhaupt keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und die Menschen, die in einer solchen Arbeitsgelegenheit beschäftigt sind, die dürfen auch fast nichts machen. Zum Beispiel beim OSD dürfen sie die regulären Arbeiten überhaupt nicht machen, was für sie bleibt, ist vielleicht Fegen und das Leeren von Mülleimern. Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich sind diese Arbeitsgelegenheiten rechtlich schon lange möglich, das haben Sie ja auch erwähnt. Aber sie werden von anderen Kommunen überhaupt, wenn überhaupt, nur zurückhaltend genutzt. Und das wird nicht nur mit einem personellen und finanziellen Aufwand begründet, sondern grundsätzlicher. So heißt es in der Antwort unserer Verwaltung auf die CDU-Anfrage aus dem April. Ich zitiere, als generelle und institutionell verankerte Maßnahme wird eine nur auf einen Tätigkeitsbereich abzielende Arbeitsgelegenheit kritisch im Hinblick auf die Integrationswirkung und Akzeptanz gesehen. Dies betrifft sowohl die Außenwirkung auf die Gesellschaft als auch die Wirkung auf die Asylsuchenden selber. Zitat Ende. AGHs für Asylbewerberinnen sind für uns, wie wir das in dem Antrag auch geschrieben haben, nur vorstellbar, wenn sie mit einer Perspektive verbunden sind. Zum Beispiel mit dem Einstieg in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Und dann müssen sie von Anfang an begleitet werden mit Akzeptanz und Wertschätzung. Diese Erfahrungen, sowohl im OSB und auch bei den Trägern und anderen Kommunen, zeigt, es bedeutet einen unglaublichen Aufwand für die Träger, die Menschen in AGH-Maßnahmen zu begleiten. Zum Beispiel bei der Caritas werden sie von einem Tandem begleitet, fachlich und auch sozialpädagogisch. Und dieses wird vom Jobcenter finanziert. Und auch unsere Mitarbeitenden des OSB sind offen für solche Maßnahmen, vorausgesetzt, dass auch hier sozialpädagogisch betreut wird. Und damit ein kompetenter Träger ein kompetenter Träger könnte damit betraut werden. Und das muss sich die Stadt etwas kosten lassen. Dann kommt das den Menschen zugute und entfaltet auch integrative Wirkung. Und wenn es gut läuft, werden hier schon Vorbereitungen für eine Ausbildung getroffen. Und das ist ja, was wir wirklich wollen. Gute, existenzsichernde Jobs und gelingende Teilhabe. Und es ist auch nicht nachvollziehbar, warum AsylbewerberInnen 80 Cent bekommen für ihre Arbeit pro Stunde und andere vom Jobcenter 1 Euro. Also wir sind natürlich auch hier für eine Gleichbehandlung. Also wir legen einen Änderungsantrag zum Prüfauftrag der CDU vor, der genau die geschilderten Voraussetzungen für Arbeitsgelegenheiten mit Perspektive berücksichtigt. Wir bitten um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag.
Herr Dr. Thiele.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, generalabhängige Rechnung an so einem Thema. Na, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe vor 18 Jahren so ungefähr schon mal so einen ähnlichen Antrag gestellt, zu fragen, eben, wie kann man vielleicht Menschen in OSB unterbringen, dass sie auch was zu tun bekommen. Damals hatte man das dann versucht und es gab eine Evaluation, die wir hier auch bitte folgen lassen sollten. Und die Evaluation hat gezeigt, das geht nicht. Wir brauchen viel mehr Leute, die aufpassen, damit das richtig läuft, damit wir nicht nur Probleme haben. Aber sind 18 Jahre ins Land gegangen, wer weiß, man kann es ja vielleicht nochmal versuchen, aber es bedeutet Geld. Man muss Geld in die Hand nehmen, man muss Personal in die Hand nehmen. Das steht hier allerdings im Antrag der CDU nicht. Und deswegen finde ich das schon mal besser, dass wir das jetzt so machen. Also den Antrag von SPD, Grünen und so weiter, finde ich schon die Zielrichtung besser. Ich finde es aber noch besser, und deswegen fand ich den Ausfall auch gerade wieder so überflüssig, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir das gemeinschaftlich im Rat umsetzen können. Wenn wir darüber versuchen, wieder so nach dem Motto, wir sind dafür und die anderen sind dagegen. Ich finde, das sollte man erstmal zurückgeben in den Ausschuss, der dafür zuständig ist. Und dann versuchen, eine gemeinschaftliche Position dazu zu erarbeiten, die dann auch von allen getragen wird. Das hat was mit Demokratie zu tun. Das hat was damit zu tun, sich vernünftig mit den Themen auseinanderzusetzen. Und das hat nichts mit Populismus zu tun, sondern mit Versuchen, Dinge positiver zu verändern. Danke.
Frau Mohrmann.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Görtemüller, sehr geehrte Frau Oh ja, sorry. Freudscher. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Pötter, so jetzt habe ich es, werte KollegInnen. Für Juristen gilt immer, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung Und aus meiner Sicht liegen hier einige Missverständnisse vor, die mit einem Blick ins Gesetz hätten aufgelöst werden können. Das sage ich jetzt mal kurz als Juristin. Wir reden hier ja nicht von Menschen, sondern die sich darauf beworben haben, also in Asylverfahren stecken. Aber lassen Sie mich noch mal von vorne anfangen. Begonnen hat ja alles damit, dass ein Landrat aus Thüringen das Asylbewerberleistungsgesetz durchlas und auf § 5 des Gesetzes stieß und als Arbeitspflicht für Asylbewerber medial hypte. Jetzt ist der Hype also auch bei uns angekommen. Juhu! Der § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes sieht vor, dass in Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden sollen. Was sagt uns dieser Satz? Die Regelung bezieht sich auf Menschen in Aufnahmeeinrichtungen und betrifft somit nur einen Teil aller hier lebenden Menschen, die sich in einem Asylverfahren befinden. Außerdem verpflichtet das Gesetz in allererster Linie die Einrichtung selbst, derartige Arbeitsmöglichkeiten zu gewähren. Erst in zweiter Linie dürfen staatliche, kommunale und gemeinnützige Einrichtungen bei der Schaffung derartiger Möglichkeiten versehen werden. Was sagt uns das? Wenn Menschen im Laufe ihres Asylverfahrens derartige Tätigkeiten nicht ausüben, ist das insbesondere das staatliche Verschulden, weil § 5 in erster und in zweiter Linie staatliche Akteure in die Pflicht nimmt, tätig zu werden. Zweitens ist es mir ein Anliegen, eindringlich darauf hinzuweisen, dass Menschen im Laufe ihres Asylverfahrens erhebliche Restriktionen und Schwierigkeiten erdulden müssen, wenn sie sich ernsthaft um eine Erwerbsarbeit bemühen. Ich habe mal als Anwältin versucht, meinem Mandanten bei der Aufnahme einer Ausbildungsstelle zu helfen. Aber Sie können sicher sein, dass zuständige MitarbeiterInnen immer entweder krank, im Urlaub, in der Pause oder in Terminen sind, sich aber ganz bestimmt bald zurückmelden. An dieser Stelle schöne Grüße. Ich warte noch auf einige Rückrufe, bis heute vergeblich. Wer jetzt also, und so verstehe ich den Prüfauftrag auch nicht, mal eben auf die Asylbewerber zeigt, machte sich zu leicht. Aus diesem Grund appelliere ich eindringlich an die Verwaltung, diesen Prüfauftrag auch dahingehend ernst zu nehmen, welchen zusätzlichen personellen Aufwand die Umsetzung von § 5 Asylbewerberleistungsgesetz bedeutet. Weil wir ja alle wissen, dass die Personaldecke der Ausländerbehörde alles andere als üppig ist. Und zuletzt versteht meine Fraktion diesen Prüfauftrag und die Zustimmung hierzu nicht als automatische Zustimmung der Schaffung weiterer Arbeitsgelegenheiten. Der Nutzen derartiger Maßnahmen ist zu Recht umstritten. Ich verweise hier auf eine Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus 2021. Die Studie sieht Arbeitsgelegenheiten wie solche, über die wir heute reden, kritisch. Eine wesentliche Kritik ist das Ergebnis, dass Teilnehmende an solchen Maßnahmen aufgrund des sogenannten Lock-in-Effektes sehr viel länger und öfter den Weg in den regulären Arbeitsmarkt eben nicht finden. Und das wollen wir. Dieser Effekt kann auch bei sogenannten Langzeitarbeitslosen beobachtet werden, die durch vergleichbare Maßnahmen beschäftigt werden sollen. Über Sinn und Unsinn der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 5 Asylbewerberleistungsgesetz haben wir heute noch nicht gesprochen und darüber wird zu reden sein, bevor wir die Maßnahmen scharf schalten. Erstmal gilt es zu validieren, ob die Maßnahmen überhaupt umsetzbar sind. Ich weise jetzt noch mal darauf hin, dass der Gemeindebund fordert in einer Erklärung vom 29.09.2023, dass eine schnellere Arbeitserlaubnis erteilt werden soll. Das wollen wir. Wir wollen, dass die Menschen in einer sozialpflichtigen Beschäftigung kommen und eben nicht nur Müll wegräumen, die Straße kehren oder was auch immer. Damit ist diesen Menschen nicht geholfen. Und wir sprechen auch bei diesen Menschen von Grundrechten. Deswegen stimmt die SPD-Fraktion dem Prüfauftrag mit dem Änderungsantrag zu. Danke.
Dann möchte ich jetzt eigentlich abstimmen lassen.
Ja, ich habe ja einen Antrag gestellt auf Verweisung in den Sozialausschuss.
Ja, wer dem zustimmen kann? Ja, zählen wir eben. Ja, machen wir andersrum. Gegenstimmen? Keine. Enthaltung? Auch keine. Somit wird der Antrag überwiesen in den Fachausschuss. Und dann kommen wir zu Punkt 19, Mitteilung der Oberbürgermeisterin. 19.1, 19.2 möchte unsere Oberbürgermeisterin was sagen.
Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, auch wenn es der letzte Tagesordnungspunkt der öffentlichen Ratssitzung ist, möchte ich Sie doch noch mit ein paar einleitenden Worten, ich hätte fast gesagt quälen, denn wie Sie merken, ist trotz vorgerückter Zeit der Besucherraum noch relativ gut besetzt. Wir haben das gesamte Präsidium des VfL Osnabrück und die Geschäftsführung da und die Sportredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das zeigt, dass diese Vorlage, auch wenn es sich nur um eine Mitteilungsvorlage handelt, durchaus eine hohe Bedeutung und von durchaus städtischer Wichtigkeit ist. Diese Mitteilungsvorlage dient erstmal für Sie der Information und der Mitnahme zu dem, was wir aktuell gemeinsam mit dem VfL über die Sommerpause ausarbeiten wollen und werden. Wie Sie wissen, haben wir bereits im letzten Jahr ein Projekt gemeinsam mit den Vertretern des VfL verwaltungsintern und mit dem VfL eben ins Leben gerufen, um die Herausforderungen rund um die Infrastruktur unseres Profisportclubs hier neu aufzustellen und das Ganze auf gute Füße zu stellen. Denn uns allen war zum damaligen Zeitpunkt schon bekannt, dass es um unser Stadion, ich sage bewusst unser, auch wenn es formal, zumindest was den Hochbau angeht, dem VfL gehört, nicht gut bestellt ist und wir hier durchaus einige Herausforderungen haben. Wir hatten im Projekt vereinbart, dass wir bis Ende 25 erarbeiten wollen, wie und auf welche Weise es an welchem Standort für den VfL und mit unserem Stadion weitergehen kann. Und wie Sie schon sehen, 31.12.25 ist noch nicht. Trotzdem jetzt so eine Art Wasserstandsmitteilung. Das ist natürlich verursacht dadurch, dass wir eine Akutsituation in den letzten Wochen und Monaten an der Bremer Brücke hatten, wo der VfL, aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung ja ein ganzes Stück Arbeit erledigen mussten in einer atemberaubenden Zeit, das gemeinsam, sehr gemeinschaftlich an der Stelle auch hinbekommen haben, damit Profifußball zum Ende der Saison in unserer Stadt wieder möglich ist. Da kann man allen Beteiligten, insbesondere den Kolleginnen und Kollegen im Bereich von Frank Otte in der Bauordnung und darüber hinaus nur sehr danken, dass sie alle so mitgespielt haben. Aufgrund dieser Situation sind wir jetzt gezwungen, unsere Projektarbeit deutlich zu beschleunigen, weil wir einfach feststellen müssen, dass wir sonst immer wieder in diese Akutsituation kommen werden und das gilt es zu vermeiden. Deswegen haben wir als einen Step im Projekt erstmal geklärt, wie kann es am Standort Bremer Brücke weitergehen und vor allem, ob es am Standort Bremer Brücke weitergehen kann. Sie wissen es, es hat vor allem ordnungsrechtliche Gründe, dass wir hier im B-Plan-Gebiet bleiben müssen, was die Voraussetzungen angeht, damit das Ganze genehmigungsfähig bleibt. Wir haben gemeinsam im Projekt ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, was in der Zwischenzeit vorliegt, was uns Möglichkeiten aufzeigt, auch noch Hausaufgaben ins Heft schreibt, aber was durchaus den Schluss nahelegt, dass es weiterhin möglich ist, am Standort Bremer Brücke Profifußball in einem Stadion vergleichbarer Größenordnung zu betreiben. Das heißt für uns zwangsläufig, wir wissen jetzt, wir können bleiben. Und das hat aus Verwaltungssicht die klare Folge, dass wir jetzt sagen müssen, mit den Provisorien der Vergangenheit, der letzten, ich sag mal, über 10 Jahre muss Schluss sein, wir müssen jetzt nachhaltig in Stadion investieren, um auch wirklich eine Zukunftsfähigkeit darzustellen. Deswegen ist es aus unserer Sicht jetzt nicht sinnvoll, Gelder bereitzustellen oder Sie Ihnen vorzuschlagen, Gelder bereitzustellen, um kurzfristig wieder ein Dach über die Ostkurve zu bauen. Denn auch die Tribüne, auch das wissen Sie, ist in keinem guten Zustand und wir würden sonst hier möglicherweise eine Fehlinvestition tätigen und in kurzer Zeit feststellen, dass auch die Tribüne fällig ist zur Sanierung. Deswegen hier die Hinleitung eben mit der ersten Botschaft, es muss Schluss sein mit den Provisorien. Die zweite Botschaft ist, der Standort Bremer Brücke kann erhalten bleiben. Wir sehen Möglichkeiten, das dort rechtssicher zu tun. Und dann ist die dritte Botschaft, hier kommt einiges auf die Stadt Osnabrück zu. Denn auch muss allen klar sein, dass der VfL Osnabrück die Sanierung dieses Stadions nicht alleine wird leisten können, dass wir hier als Stadt maximal gefordert sein werden, uns mit einzubringen. Und damit verbunden werden wir dann nach der Sommerpause, diese Zeit brauchen wir, um seriös weiter planen zu können, was kommt in welchen Bauabschnitten, in wie viel Bauabschnitten, mit welchem Kostenvolumen auf den VfL und auf uns zu. Dann letztlich auch die Frage und das klare Bekenntnis, wollen wir Profisport im Fußball in der Stadt Osnabrück haben oder eben nicht. Und dazu dient diese Vorlage, diese Entscheidung vorzubereiten, sie ein Stück abzuholen und natürlich auch der Öffentlichkeit gegenüber zu zeigen, dass weder der VfL noch die Stadtverwaltung hier untätig ist, sondern hier sind einige Hausaufgaben weiterhin zu machen, um die Fehler der Vergangenheit aufzuholen und dann ein zukunftsfähiges Stadion für die nächsten Jahrzehnte auch tatsächlich an der Bremer Brücke hinzustellen. Das vielleicht zur Begründung dieser Vorlage und zur Bedeutung des Ganzen.
Ja, schönen Dank. Gibt es da Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Es ist ja auch nur in Anführungsstrichen eine Mitteilung, um dann auch konkret in die Diskussion einzusteigen, brauchen wir als Rat sicherlich noch einige Informationen mehr. Ja, meine Damen und Herren, dann möchte ich die öffentliche Sitzung schließen. Ich bedanke mich. Ah ja, wir möchten einen Augenblick. Bleiben Sie noch einen ganz kurzen Moment. Wir haben noch ein Geburtstagskind in unserer Mitte.